Hallo und herzlich willkommen zu meinem Homöopathie-Podcast. Mein Name ist Marvin Zander und ich freue mich darauf, dir diese alternative Heilmethode näher bringen zu dürfen. Ich werde dir die Hintergründe und Grundlagen leicht verständlich erklären, von meinen Erfahrungen und Erkenntnissen berichten und dir ermöglichen, alle Bereiche dieser ganzheitlich wirkenden Therapie kennenzulernen. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren, hoffentlich sehr interessanten Interview, was ich mit dem guten Karl Kuchenbäcker machen darf. Und da freue ich mich sehr, er hat mich angeschrieben via E-Mail, weil er ein ganz, ganz tolles Projekt gemacht hat und das möchte ich euch gerne mit ihm zusammen heute vorstellen. Hallo Karl, schön, dass du Zeit genommen hast, bei mir im Interview dabei zu sein.
Hallo, habe ich gern gemacht.
Genau, du bist über den Podcast auf mich aufmerksam geworden. Eins meiner Herzanliegen war immer über den Podcast, dass man auch Gemeinsamkeiten in der Homöopathie einfach findet und sich ein bisschen vernetzt. Das ist schon mal sehr gut gelungen, weil durch dich bin ich auf zwei ganz tolle YouTube-Videos aufmerksam geworden, die du gemacht hast und über die wollen wir heute ein bisschen sprechen. Bevor wir aber dahin kommen, lassen wir die Zuhörer noch ein bisschen zappeln und sprechen erstmal darüber, wer du überhaupt bist und wie deine Verbindung zur Homöopathie ist.
Ja, das ist ganz schnell erledigt. Also, mein Name ist Karl Kuchenbäcker. Ich bin Gynäkologe gewesen, bin 72 Jahre alt, hatte eine Praxis, die ich jetzt nicht mehr habe, jetzt bin ich Privatier. Zur Homöopathie bin ich Anfang der 90er gekommen, als ich eine Erweiterung für meine Praxistätigkeit suchte. Bin auf Akupunktur gestoßen, habe Akupunktur gelernt und dann bin ich auf Herrn Ungern Sternberg gestoßen, bei dem ich dann die normale homöopathische Ausbildung absolviert habe. Dann ging meine Rundreise aber weiter. Ich bin auf die chronischen Krankheiten gestoßen, dann erst auf Yves Laborde und anschließend auf die Clemens von Bönninghausen Gesellschaft in Wolfsburg. Da habe ich dann noch eine zweite Ausbildung gemacht. Man muss sagen, da hat sich aber meine Zielrichtung schon deutlich verändert. Wenn jemand so der Wissenschaft verhaftet ist, wie es nun mal jeder ist, der von der Uni hinter sich hat, ne, und stößt dann auf die Homöopathie, dann ist einem klar, bei aller Begeisterung, dass das eigentlich einen Bruch in der eigenen geistigen Welt darstellt. Ja. Die einen können begründen, warum, was, wie funktioniert. Und die anderen sagen, es funktioniert und kümmern sich nicht um das Warum. Für mich war sehr schnell klar, was ist das mit den Potenzen? Wo nichts kann nichts wirken. Da kann nichts wirken, verdammt nochmal. Das muss jedem klar sein, es ist auch jedem klar. Und ich habe mich dann von dem Fieber, was ist da los, warum ist das nicht erforscht, so anstecken lassen, dass für mich ab den Anfang der Nullerjahre es nur noch eine Frage im Kopf gab, wie kriege ich das hin, das nachzuweisen. Dieser Gedanke hat immer im Vordergrund gestanden, auch wenn ich in den Seminaren rumgesessen habe, in denen es um die therapeutische Anwendung ging. Es hat im Untergrund brodeln sollen. Ich wollte nie den Kontakt zur Homöopathie verlieren. Es musste weitergearbeitet werden im Untergrund. Ich kannte das, wenn ich Probleme löse, dann umkreise ich die, beschäftige mich aber nie intensiv mit ihnen direkt. Es brodelt im Untergrund weiter und da wird irgendwas vorgefertigt, sodass man dann nur noch, wenn es richtig gut läuft, zugreifen muss, um dann in die 12 zu treffen. Das hat bei mir, dieser schwelende Zustand hat 10 Jahre gedauert und dann hatte ich die Lösung und wusste, wie ich weiterzumachen habe. Um halt das Thema Hochpotenzen zu klären. Wirken sie ja oder nein? Darum ging es.
Ja. Und das ist natürlich ein super wichtiger Bereich, ne? Weil grundsätzlich ist das ja der einzige Gegenargument, das man gegen die Homöopathie hat. Ne? Sobald man sich in die Therapie hineingibt, sobald man in die Patientenführung hineingeht, sobald man auch die Einzelfälle ja kontrolliert, sieht man ja, dass der Erfolg grundsätzlich da wäre. Ne? Und wenn man dann diesen wissenschaftlichen Widerspruch auflösen könnte, das sozusagen auch ja wie die Metastudie in Australien ergeben hat, ne, laut Studienergebnissen, dass es eben ja keine Wirkung über den Placebo-Effekt hinaus geben soll, wäre das ja genau der Ansatz, der wissenschaftlich verfolgt werden müsste, nämlich erstmal gar nicht so sehr am Patienten das nachzuweisen, sondern einen Schritt weiter vorher anzusetzen, kann man nicht irgendwo zeigen, dass die Hochpotenzen erstmal wirken. Da gibt es ja auch einen anderen Ansatz aus Indien,
der in einem der United to Heal Kongresse gemacht worden ist über die Nanopartikel. Und es gibt ja relativ erfolgreiche und ich glaube ähnlich bestätigende Ergebnisse von der Uni Basel, glaube ich, die mit den Wasserlinsen sehr erfolgreich gearbeitet haben und ja da auch das zeigen konnten, dass es einen Unterschied macht, ob sie mit Hochpotenzen arbeiten, mit den Wasserlinsen oder nicht. Und da passt deine Arbeit ja sehr gut hinein, auf die wir gleich kommen. Ich möchte vorweg eine Sache nehmen, die mich persönlich ganz besonders beeindruckt hat, ist nämlich diese Hartnäckigkeit, da 20 Jahre dran zu bleiben. Das hat mich wirklich sehr beeindruckt und ist für mich etwas, was auch so ein bisschen den Hahnemannschen Geist ja hat, ne? Der sich ja wirklich auch intensiv mit der Forschung auseinandergesetzt hat, bis er seine Auflagen da rausgebracht hat. Er hat ja fast 20 Jahre geforscht, bis er über die chronischen Krankheiten geschrieben Richtig. Hat und so. Also das ist ja etwas, wo du ja auch wirklich in die Fußstapfen sozusagen von der Beharrlichkeit, wie ich es mal nennen möchte, von Hahnemann auf jeden Fall drinstehst.
Ja, das kam nicht über Nacht. Man muss wissen, meine ganze Psycho- und Persönlichkeitsstruktur, wenn ich das hier mal kurz einflechten darf, läuft darauf hinaus, dass ich darauf anspringen musste. Ich hatte mein Leben lang immer nebenher Projekte laufen gehabt. Das fing mit 18 Jahren an. Immer wenn es hieß, irgendwas geht nicht, irgendwas ist zu schwer, das und das kann nicht sein, dann habe ich mir das durch den Kopf gehen lassen und mich gefragt, geht das nicht doch irgendwie? Von diesem Typ Aufgaben habe ich immer welche nebenher laufen gehabt. Manche haben 5 Jahre gedauert, das kürzeste hat 8 Wochen gedauert, andere wieder 10 Jahre und länger. Dieses hier mit 20 Jahren ist tatsächlich das längste. Und all diesen Projekten war gemeinsam, dass es immer einen Moment gegeben hat, der den Durchbruch gebracht hat. Es gab immer einen Moment, wo ich sofort wusste, das war eine Sache von 1-2 Sekunden, sofort wusste, jetzt läuft's. Und als ich hier bei diesem Projekt jetzt hier diesen entscheidenden Moment hatte, nämlich da, wo der Laserstrahl zwischen den beiden Spiegeln tanzt, da war das der Moment, in dem ich wusste, jetzt kommt Arbeit auf mich zu, jetzt hat das Warten ein Ende, jetzt wird nur noch gearbeitet, verbessert, zerstört, wieder verbessert, wieder aufgebaut, bis es dann fertig war. Also das ist jetzt natürlich ein eigenes Projekt hier, aber der Typ von Aufgabenstellung, irgendwas geht nicht und müsste doch irgendwie gehen, das kenne ich seit 50 Jahren.
Ja. Genau, ich mache mal einen kleinen Vorblick, dass die Leute, die zuhören, auch wissen, von welchen YouTube-Videos wir reden. Die sind natürlich verlinkt und ich werde sie wahrscheinlich auch noch auf meinem Kanal nochmal separat auch nochmal hochladen. Aber man findet sie sehr gut, wenn man eingibt C30 und sie wirken ja doch. Es gibt Teil 1 und Teil 2. Die gehen etwa beide, glaube ich, 20 Minuten, die Videos, und sind sehr gut aufgebaut, dass man dann auch genau versteht, was Karl da wirklich aus meiner Sicht Bahnbrechendes angefangen hat, die ersten Schritte gegangen ist auf einer möglichen Beweisbarkeit für die Wirkung von Hochpotenzen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, den ich euch auch bitte, auch untereinander, also einerseits anzuschauen und natürlich dann auch bitte weiter zu verbreiten und zu teilen, damit eben dann wirklich wie am Ende gewünscht, aber da kommen wir sicher auch noch drauf, dass das natürlich wiederholt, verbessert, reproduziert und damit dann weiter auch den Weg sozusagen findet bis hinein in die Physik. Aber das war jetzt sehr weit vorgegriffen. Wir haben ja, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, 2 große Motivatoren, ne? Das erste ist ja eben der eigene Drang danach, dieses Problem zu lösen. Das beschreibst du im YouTube-Video sehr gut. Der andere Motivator ist dieses Buch, was herausgekommen ist. Ich weiß nicht genau, wie es jetzt heißt, Homöopathie, die Lüge oder irgendwie so, ne? Ja. Das waren 2 große Motivatoren für dich. Wann ist so dieser Punkt gekommen, wo du gesagt hast, so jetzt reicht's, jetzt kümmere ich mich da so drum und warte nicht mehr, sondern öffne mich für den Geistesblitz mit den Spiegeln.
Ja, das Öffnen für den Geistesblitz, ja, das ist es. Ja, das ist es. Das beschreibt es sehr gut. So läuft es jedes Mal ab, wenn ich eine Idee hatte, die den Durchbruch gebracht hat. Das kann ich dir ziemlich genau sagen. Es war im Sommer 2012 ist das passiert. Den Vorlauf kenne ich jetzt nicht mehr so genau, aber da fiel mir dieses Buch in die Hände. Und Da stand einem drin die Tatsache, dass hier dieses Wirken der Hochpotenzen ihn erinnert an ein Einhorn. Ja? Mhm. Und da dachte ich, Menschenskind, dieser Christian Weimeyer, der ist sehr, sehr von seiner Position innerhalb der Wissenschaft eingenommen und ist einer derjenigen, die immer wieder auftreten und behaupten, dass der aktuelle Stand der Wissenschaft der endgültige ist, dass es allenfalls noch kleinster Korrekturen bedarf, aber dass man nicht mehr weit weg vom Endzustand ist. Revolution also ausgeschlossen ist das für ihn. Ja? Das ist übel, das ist jedes Mal in die Hose gegangen. Es geht alle 100 Jahre, alle 500 Jahre in die Hose und plötzlich steht die Menschheit da und denkt sich, mein Gott, das gibt's doch gar nicht. Denk nur daran, Licht breitet sich geradlinig aus, hat es immer geheißen. Dann kommt Einstein und sagt, nein, es geht um die Kurve. Unter den richtigen Bedingungen geht es um die Kurve. Konnte sich kein Mensch vorstellen, aber dann ist es mal so. Das wird so weitergehen. Mhm. Das wird so weit, das wissen wir alle, weil es immer so weitergegangen ist. Wir forschen seit 400 Jahren an einem Universum rum, das Milliarden von Jahren von Vorlauf hat. Mit einem Gehirn, das eigentlich nicht zum Forschen gedacht ist. Ja, mein Gott, da sind doch Überraschungen zwangsläufig, ich bitte dich. Ja, gut, also ich lese das Buch und denke, verdammt nochmal, jetzt kommt der mit seinem Einhorn und bläst sich da auf, fühlt sich unangreifbar, mach was. Ja? Da bin ich am 3. Oktober in meine Praxis gegangen, das war der Feiertag, und ich hatte immer schon das Gefühl, darf ich eigentlich so lange reden, wie ich jetzt
rede? Ja, sehr gut.
Und ich hatte schon immer das Gefühl, es muss über diesen Puls laufen. Guck doch mal nach, wenn du da einfach einen Laserpointer auf diesen Puls in der Armbeuge drauflegst und 6 Meter weiter an der Wand zu deinem Untersuchungszimmer an der Tür, lässt du dann diesen Laserpunkt hoch und runter springen. Wie hoch springt der da? Ja, er sprang einen Zentimeter. Das ist natürlich nichts. Ne? Und dann ging es los. Wie verstärke ich das? Hab dann 4 Wochen gewartet und hatte aus meinem letzten Projekt, was auch mit Unmöglichkeit zu tun hatte, noch Abfallmaterial übrig, von dem ich wusste, das verstärkt. Ja. Hab das dann verstärkt und gesehen, es ist falsch, es läuft nicht richtig, es läuft einfach nicht richtig. Es ist irgendwie mit dem Verstand erarbeitet und es funktioniert nicht. Es hat zwar verstärkt, aber nicht so, wie ich das wollte. Und dann kam ich in die Situation rein, in der ich dann immer bin, wenn der Gedanke kommt, guck da auf einen Teil meiner Versuchsanordnung und plötzlich kommt der Blitz und ich sehe, das Licht, das auf einen normalen Planspiegel fällt, sich so verhält, wie es sich verhält, aber die geometrische Gesetzmäßigkeit, die dahinter steckt, die übersieht man. Ich habe sie in dem Moment erkannt und dann sofort weitergedacht und konnte dann weiterarbeiten, in einem Rutsch durcharbeiten, allerdings 5 Jahre, weil es immer hieß, verbessern, vereinfachen. Ja. So ist es gelaufen. Also dieser Weimeyer ist es gewesen mit seinem überheblichen Buch. Leute, wie soll es sein? Von nichts kommt nichts. Ja, von kommt nichts. Was willst du? Was soll das denn? Es ist wie Einhorn, ja? Bitte beweis das doch, beweis es doch. Und ich habe ihn dann noch in der Talkshow gesehen, zusammen mit Halaschka, Nathalie Grams habe ich gesehen, dann noch Professor Köberling, der sich dann zurückgelehnt hat und gesagt hat, Forschung in der Homöopathie, was soll das? Es braucht nichts geforscht zu werden. Darauf kam Weimeyer und sagte dann bei SternTV, doch, wir müssen schon forschen. Ja, wir müssen schon forschen, warum durch diese Mittelchen dann die Selbstheilungskräfte im Körper angeregt werden. Also die Mittel, ja, sprechen Sie jede Wirkung ab. Und für meine Überzeugung war, das ist natürlich Quatsch. Wir sehen etwas anderes in der Praxis, wenngleich die Heilungserfolge nicht weit über das Placebo-Effekt hinausgehen. Mir ging es aber nicht um Heilung. Da hätte ich Patienten für gebraucht. Die hatte ich nicht, hätte auch enormes Geld gekostet. So habe ich mich darauf konzentriert. Wirkt es überhaupt? Muss ja nicht heilend sein. Es geht ja nur darum, von nichts kommt nichts, das zu widerlegen. Dazu brauchst du keine Patienten. Dazu brauchte ich nur Zeit und leider auch Geld. Das hat insgesamt 30.000 Euro gekostet.
Wow. Ja, vielen Dank schon mal für das Investment. Genau, ich würde noch mal kurz einen Schritt zurückgehen, dass wir die Zuhörer noch ein bisschen mitnehmen, damit sie verstehen, worüber wir reden. Und zwar ist ja sozusagen die Grundidee, was du beobachtet hast, ist ja, dass es Homöopathen gibt, die ihr Similimum, also das Similimum, das bestpassendste, ähnlichste Mittel, eigentlich herausfinden über die Pulsstärke-Messung. Würde ich mal so sagen, vereinfacht. Ne? Das heißt, sie haben sozusagen den Daumen, wie du immer so schön sagst, ne, am Puls des Patienten. Und wenn das korrekte, in Anführungsstrichen, also das ähnlichste Mittel in den, ja, nennen wir es mal, Energiefeld vom Patienten eindringt, dann verstärkt sich der Puls in der Stärke. Also nicht in der Frequenz, nicht, dass er schneller wird, sondern er wird wie stärker. Und da das sozusagen mit dem Daumen messbar war, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, hast du gedacht, sehr gut, das müsste ich jetzt nur noch sozusagen objektivierbarer und damit wissenschaftlich nachvollziehbar machen. Das erklärst du hervorragend in den Videos, kann ich jetzt nicht so wiedergeben, was es dafür nachher alles braucht, dass es nachher wissenschaftlich auch verhebt. Und das ist eigentlich die Idee gewesen, diesen Effekt, den die Therapeuten da feststellen, wenn das ähnliche Mittel in den Energiefeld kommt, dass man das nachher natürlich richtig schön auch Placebo kontrolliert, verblindet, hast du alles super erklärt in den Videos, dann nachher objektivierbar misst.
Ja, so ist es. Genau so richtig wiedergegeben. Ja. Die Therapeuten haben ihren Daumen an der Radialis des Patienten, bringen das Mittel, die möglichen Mittel in das Energiefeld des Patienten und eines von diesen Mitteln ist dann dasjenige, das einen richtigen, schönen, wie sie sagen, tastbare Pulsveränderung bewirkt. Die macht es an der Radialis, ich habe die einen halben Meter höher, die Arterie genommen, die Brachialis, da dann dieses feinste Signal 4000 Mal verstärkt und dann hatte es eine Stärke, die messtechnisch bequem zugänglich war.
Ja, genau, das wird in den Videos, das besprechen wir jetzt nicht im Detail, weil das könnt ihr sehr gut in den YouTube-Videos nachgucken. Da sieht man es auch nachher mit Bildern, deshalb würde ich gern zu einem Punkt springen, den ich sehr interessant fand, weil ihr habt ja denn da gab es einen Zufallsgenerator hinten dran, der sozusagen euch verblindet hat, damit ihr nicht selber wisst, ne, damit es keine, wie heißt das so schön, ich glaube Bias, ne, hat in den Versuchsanordnungen. Und ihr habt ja sozusagen mit dem Placebo getestet und aber auch mit dem Similimum.
Ja.
Und da hatte ich eine Frage, die mir gekommen ist bei den Videos, die ich dich gerne fragen würde, und zwar, wie seid ihr denn sozusagen im Vorhinein darauf gekommen, was das Similimum für diesen Patient ist? Weil ich habe gedacht, sonst hättet ihr eine Riesenarbeit gehabt, sozusagen erstmal überhaupt herauszufinden, welches es jetzt ist. Weil sonst hätte es ja auch sein können, dass man einfach irgendein Mittel testet, was ja ihm jetzt gar nicht passt, dann hätte man ja auch kein Ergebnis gehabt. Also wie habt ihr im Vorhinein das Similimum ausgesucht?
Wir sind bei einer Therapeutin gewesen, die in dieser Akademie, in der das gelehrt wurde, diese Art von Homöopathie gelehrt wurde, nämlich herausfinden, das Simile über den Puls, sind wir gewesen und haben testen lassen. Ich muss dazu sagen, der Ehrlichkeit halber dazu sagen, ich bin selbst der Proband gewesen. Mhm. Ich war selbst der Proband, das ist ein Verstoß gegen die wissenschaftlichen Grundsätze, das weiß ich. Nur, jedes weitere Personal hätte über Jahre hinweg bezahlt werden müssen. 30.000 hat es so schon gekostet. Und noch mehr Personal hätte meinen Rahmen gesprengt. Mhm. Das war sowieso nicht vorgesehen. Ich wollte mit 10.000 hinkommen, das ist mir geworden. Also, ich bin dahin, wusste, die kann das, hat mich testen lassen und habe gehört, ja, Tuberkulinum C30 macht einen schönen Ausschlag. Mhm. Dann bin ich zu einer zweiten Therapeutin gegangen, die es auch konnte, habe ihr nichts gesagt und gefragt, was ist denn? Ted, check mal aus, hier sind 5, 6 Röhrchen. Welches von denen ist es? Ja, Tuberkulinum C30. Da hatte ich 2 Aussagen, habe mich dann darauf verlassen. Und dieses Mittel ist dann auch konstant C30 über die ganze Zeit hinweg geblieben. Also kein Wechsel des Konstitutionsmittels, des Miasmas und so weiter und so weiter. Zudem hatte ich eine Helferin in der Praxis, die von Medizin nichts versteht, erst recht nicht von Homöopathie und schon gar nichts von Pulstesten und so weiter. Mhm. Die ist hochsensibel und hat immer wieder bestätigen können, ja, das Mittel ist noch dasselbe. Mhm. Und so konnten wir dann die ganze Zeit mit Tuberkulinum C30 gegen Laktose C30 testen. Ja. Das heißt, das Placebo war ebenfalls in der C30 potenziert.
Mhm. Genau, so wäre meine zweite Frage.
Aber entscheidend ist natürlich gewesen, die Verblindung muss sein. Wir wussten zwar immer, es geht um die Paarung Placebo und Tuberkulinum C30, aber wir wussten nie, wie ist die Paarung denn jetzt im Moment? Was testen wir da jetzt die nächsten 6, 7 Wochen? Ist das Placebo gegen Placebo oder ist das Mittel gegen Placebo? Ja. Mittel gegen Mittel macht ja keinen Sinn, aber Placebo gegen Placebo haben wir laufen lassen und die Paarung Simile und Placebo.
Sehr gut. Und genau, das wäre auch meine zweite Frage gewesen. Wie hat man sozusagen sichergestellt, dass es sozusagen nach der gewissen Zeit, wenn man dies wiederholt hat, immer noch das richtige Mittel ist? Aber das hast du ja jetzt beantwortet. Vielen Dank dafür schon mal. Das war so eine Sache, die mir noch so ein bisschen gefehlt hatte. Aber das, hast du gut erklärt. Vielen Dank. Was noch eine andere Sache war, wo ich gern mit dir drüber sprechen würde, war. Was du jetzt sozusagen am Ende gezeigt hast, ist ja dann diese verschiedenen Kurven, nein, nicht Kurven, diese, wie heißen sie?
Balkendiagramme.
Genau, die Balkendiagramme waren ja nachher mit diesen 1500 Versuchsdurchführungen sozusagen dann nachher ausschlaggebend. Und insgesamt gibt es, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, 4 Reihen, die du durchgeführt hast.
Ja.
A 1500 Testungen, ne?
Ja, ich habe in einer Serie 1500 Mal das Simile herangeführt und 1500 Mal das Placebo, wenn die Paarung Simile-Placebo lautete. Genau. Ja. Eine andere Paarung war Placebo gegen Placebo. Und auch von diesem habe ich 1500 Mal das eine Placebo und 1500 Mal das zweite Placebo. Ja. Also eine Messreihe hat immer 3000 umfasst. 3000 Annäherungen von Röhrchen an Haut.
Verstehe.
Aus der Distanz, keine Berührung.
Genau, ja, das, genau. Und was mich jetzt sozusagen da noch interessiert ist, dass du vielleicht am Schluss das nochmal richtig schön zusammenfassen kannst, weil man sieht es ja nachher in den Videos, oder? Aber was für den Laien, der jetzt wirklich wissenschaftlich gar nicht rauskommt, sondern die meisten sind Homöopathen, die zuhören, Therapeuten oder Laien. Was ist sozusagen das Endergebnis von der Versuchsreihe, die du gemacht hast? Also was ist der sichtbare Unterschied zwischen Placebo gegen Placebo und die in dem Fall Tuberculinum C30 gegen Placebo?
Ja, das ist jetzt, lässt sich beschreiben. Ich bezweifle aber, dass das dann auch dem Zuschauer klar wird. Klar wird es über die Bilder. Ich habe ja nicht ohne Grund die Simulation vorher laufen lassen, damit über die Simulation klar ist, wie die Bilder sich entwickeln, die schließlich belegen, tatsächlich, da ist ein Unterschied. Und wenn dann die Balkendiagramme, die durch die Messungen zustande gekommen sind, dem Bild ähneln, was durch die Simulation den Effekt bezeigt, dann ist das der Beleg dafür, dass da was passiert. Ja, was soll man sagen? Also ich habe immer, um das jetzt doch mal hier über Sprache zu vermitteln, ich habe immer 10 Pulse aufgezeichnet. 10 Pulse. Aufzeichnen, wie das geht, wird aus dem Video klar. Mhm. Und immer geguckt, wie hoch sind die Ausschläge. Bei den ersten 3 Ausschlägen, bei den ersten 3 Pulsen, Entschuldigung, haben wir den Körper sich selbst überlassen und haben bei Puls 4 angenähert, entweder das eine oder das andere. Das wussten wir ja im Einzelfall nicht. Und dann haben wir es halt über eine Excel-Tabelle ausgewertet. Genau. Wenn ich jetzt dem Zuschauer oder dem Zuhörer klar machen soll, wie das passiert ist, ja, wir haben aufsummiert. Die müssen sich das so vorstellen. Ich habe das schon mal in einer anderen Umgebung so klar gemacht, das haben die sehr gut verstanden. Nehmen Sie an, ich hätte jetzt in einer Hand hier meine rechte Hand eine Karteikarte, in der linken Hand eine Postkarte. Die Frage lautet, welche von den beiden ist dicker? Unterschied haben. Karteikarte dicker als Postkarte oder umgekehrt. Mhm. Das sieht man den Karten aus 1 Meter Entfernung nicht an.
Korrekt.
Sieht man nicht an. Was aber, wie kann man trotzdem auf eine einfache Weise die Unterscheidung herstellen? Man stapelt einfach von jeder Sorte 1000 aufeinander. 1000 oder 10.000 stapelt man aufeinander. Dann ist auch aus 1 Meter Entfernung klar, welcher Stapel höher ist.
Genau, ne?
Ja. Und wenn es nur 1 Zentimeter ist, ist es
so
klar.
Macht man sichtbar.
Und so haben wir, und so habe ich jetzt hier in diesem Fall alle Messungen aufeinander gestapelt. Puls 1, 1500 Mal aufeinander gestapelt, Puls 2, 1500 Mal, Puls 3. Und wenn bei Puls 4 eine Änderung war gegenüber den ersten 3 Pulsen, dann müssen die Balken da höher gewesen sein.
Korrekt.
Aber erst ab Puls 4 und erst durch die Addition. Wie bei Karteikarten und Postkarten, deren Unterschied sich auch erst durch das Stapeln zeigt.
Ja. Das heißt eigentlich, diese Puls, wir haben es ja vorher so genannt, also die Pulsverstärkung, ne? Ja. Die hast du sichtbar gemacht, ich sage mal ganz vereinfacht, ne? Durch diesen Laser.
Ja.
Und das wiederum verstärkt nachher, damit sozusagen, wenn das im Millimeter oder noch kleineren Bereich nachher läge, ne?
Ja.
Dass man es sozusagen so verstärkt nachher, dass man nachher eben, wie du eben schön gesagt hast, einen Unterschied wirklich auch wahrnehmen kann, objektiv nachher, zwischen Postkarte und Karteikarte oder eben der Unterschied zwischen dem Placebo-Puls und dem Tuberculinum C30-Puls, dass der nachher sichtbaren Unterschied ist, unter der Voraussetzung, dass das Tuberculinum C30 natürlich einen Einfluss hat, sonst würde man ihn ja neben nicht sehen.
Richtig, ne?
Dass sozusagen über das nachher sichtbar geworden ist, und das wäre jetzt sozusagen dein Satz, ne? Ja, sichtbar geworden ist, dass mit dem C30 ein deutlicher Unterschied, oder wie nennt man das in dem Fall auch Signifikanz, also ein signifikanter Unterschied? Oder darf
Signifikanz, darüber dürfen wir als Laien nicht sprechen. Okay, jedem gut. Statistiker würde sich sofort die Haare aufstellen, wenn wir von Signifikanz sprechen. Wir sehen in zwei Versuchsreihen Unterschiede, die für die Wirkung sprechen. Okay. Was der Statistiker dazu sagt, ist eine ganz, ganz andere Frage.
Ja, okay. Dann sagen wir nicht Signifikanz, einverstanden.
Ich kann dir aber eins dazu sagen. Dieses Balkendiagramm, das ich da gezeigt habe, ne, hat ja in den ersten drei Balken niedrige Balken und in den nächsten fünf höhere Balken. Das ist, insgesamt gibt es 256 Kombinationen von Balken, wenn es 8 sind. Und dass sich das wieder bestätigt hat, in der zweiten Versuchsreihe, haben wir die Chance von 256 mal 256, das sind ungefähr 60.000 etwa, 1 zu 60.000, dass diese beiden Ergebnisse Zufall sind. Also so eine überschlagsmäßige, dilettante, statistische Auswertung reicht doch schon aus, um diesen Experimenten einiges Überzeugungs Potenzial zuzusprechen.
Und das ist ja auch ganz klar dein Standpunkt. Das finde ich sehr schön, dass man sich sehr gut anhören kann im zweiten Teil, dem Ende sozusagen oder ab dem Mittelteil, dass es wirklich auch ganz klar ist, dass das ein Startschritt gewesen ist, allerdings ein sehr erfolgreicher Startschritt, wie man doch dazu fügen kann, einfach dadurch, dass sich eben dieser Unterschied auch gezeigt hat tatsächlich. Ja. Ja. Und zwar aufgrund von der Simulation sozusagen auch vergleichbar mit dem, was man erzeugen wollte und das dann auch im Versuch gezeigt hat. Ja. Und das ist aber ganz klar auch ein Aufruf von dir ist, den du ja gleich nochmal vielleicht auch mündlich nochmal wiederholen kannst, dass es sich wirklich eben um einen Start handelt, wo jetzt eben mit den Ergebnissen von dir nach 20 Jahren eben jetzt die Möglichkeit gibt, weiterzuarbeiten.
Ja, natürlich. Ich habe schon einmal eine statistische Stellungnahme, eine sehr vorläufige statistische Stellungnahme eingeholt und mir da sagen lassen müssen, etwas, was mich nicht weiter verwundert, Wissenschaft muss streng sein, dass diese zwei Versuche nicht ausreichen, obwohl wir gerade hier eine Chance von 1 zu 60.000 ausgerechnet haben. Ja, dabei bleibe ich auch. Ne? Aber die bleiben natürlich, die haben ihre Erfahrungen, die müssen streng sein, die müssen viel strenger sein, als ich es sein konnte. Allein schon meine Teilnahme als Proband war ja schon ein Verstoß. Aber ich habe natürlich als Ersatz dafür, für diesen Verstoß, auf allerstrengste Verblindung geachtet. Keiner von uns wusste irgendetwas. Das war für mich die zentrale Forderung, die ich auf jeden Fall, gegen die ich nicht verstoßen durfte. Nur, daran würden Sie wohl Anstoß nehmen, aber Sie nehmen natürlich auch zu Recht Anstoß daran, dass ich hier eine Versuchsreihe mit N gleich 2 präsentiere und damit hinausposaune, hier schaut mal, ist nichts, von nichts kommt nichts, ist nichts dran, es wirkt ja doch. Das ist nur ein erster Eindruck, eine orientierende Arbeit, die Basis sein kann und sein sollte für weitere. Für sich allein ist das nur ermutigend. Es ist kein Beweis, kein Beleg. Es ist mehr nicht, außer eine Arbeit, die Anlass sein sollte für weitere Überprüfungen. Ja? Es wird, das sage ich dir jetzt schon, es wird keinen geben, der das nachmacht. Das ist zu aufwendig. Du brauchst 3 Leute mindestens. Du brauchst sehr viel Geduld. Und wovon ich im Video nicht gesprochen habe, ist, du brauchst einen Arm, der so ruhig liegt, als wäre es ein indischer Guru oder was weiß ich, ein indischer, wie nennen sich diese Leute, der in der Lage ist, seinen Herzschlag auf 10 runterzufahren oder einen Arm halt tot liegen zu lassen. Ja, es darf sich einfach nicht bewegen. Du kannst dir vorstellen, wenn der Arm ein wenig nach oben zuckt und es nur ein 1/10 Millimeter ist, dann legt das System, das da misst, das als einen Pulsschlag aus. Mhm, ja, genau. Solche Störungen sind unvermeidlich. Meine Hoffnung war eben, dass sie auf Placebo wie auf Simile-Seite auftreten und sich damit dann neutralisieren. Genau. Das haben sie Gott sei Dank so schön gemacht, dass ich dann trotzdem Ergebnisse kriegte, mit denen ich so nicht rechnen konnte. Ich habe halt gedacht, dass die Störungen so gewaltig sind, dass das eigentliche Signal, auf das es da ankommt, geschluckt wird. Mhm. Aber es war halt mein Ehrgeiz und das war das Gute daran, dass ich der Proband war. Ich hatte den Ehrgeiz, leg ihn ruhig, lass ihn liegen, denk nicht dran, der Arm gehört nicht mir und so weiter. Mhm. Ja? Sodass er wirklich nur mit dem Puls in Erscheinung getreten ist und nicht mit Störungen. Mhm. Aber die Kontrolle wird mit diesem Verfahren hier wirklich wirklich eine Zumutung sein. Es muss andere Methoden geben. Es muss andere Methoden geben. Du musst dir vorstellen, es gibt ja unsere Strecke hier, Laserstrecke von hier bis zum Mond, weil die Astronauten 1969 da so einen Reflektor hingestellt haben, sodass man jetzt in der Lage ist, die Monddistanz auf einen Zentimeter genau zu messen. So etwas muss auch am Arm möglich sein. Wenn ich hier unterschiedliche Schwingungen in der Pulsgeschichte da in der Armbeuge messen will, dann geht das mit irgendwelchen Reflektoren, die an der Decke angebracht werden, sodass man auf Nahdistanz und berührungslos diese Entfernung auch messen kann. Aber nicht mit den Hobby-Methoden, die ich da angewendet habe. Ich habe meine Versuchsanlage, dazu habe ich Sperrholz und Laubsäge gebraucht. Ja? Du hast ja gesehen, ja. Aber wenn es richtig technisch orientiert rangehst, dann sind sehr viel feinere und weniger aufwendige Methoden möglich.
Genau, und das ist, glaube ich, auch das Fazit dieses Interviews und deine zwei Videos, die ja ganz klar auch als das deklariert sind im YouTube. Das finde ich auch gut, dass man sozusagen den Erfolg, den man gemacht hat, nennt, ohne dann gerade eben übertreiben zu müssen und man hätte jetzt alles fertig bewiesen. Ne? Das ist ja auch mal ein Problem. Und das fand ich, hat einen unglaublich professionellen Eindruck hier bei mir hinterlassen. Ich habe die Videos zweimal geschaut. Und auf jeden Fall, mich hast du begeistert. So hoffe ich, dass wir auch viele andere damit noch begeistern können. Und wenn du möchtest, gehört dir sonst das letzte Wort.
Ja, natürlich ist die Versuchung groß bei solchen Ergebnissen, die mich ja total überrascht haben. Wenn du glaubst, ich hätte am Anfang gedacht, ich drehe jetzt das große Ding. Das jetzt zeige ich es Ihnen, als ich das erste Mal das Licht zwischen den Spiegeln hatte und sah, was das für ein Verstärkungseffekt ist. So, jetzt rufe ich die Revolution aus, mich trennt nur noch ein kurzer Schritt davon. Ich habe keine einzige Sekunde damit gerechnet, dass diese Ergebnisse rauskommen. Ich habe vor mich hingearbeitet, 5 Jahre vor mich hingebastelt und gedacht, was machst du hier überhaupt? Du bist doch Wissenschaftler oder wissenschaftlich orientiert. Da kann nichts rauskommen. Andererseits habe ich die Gesichter der Therapeuten vor mir gesehen, die den Puls tasten. Da war absolute Sicherheit drin. Die Sicherheit im Gesicht meiner Helferin, die den Puls gesagt hat und immer gesagt hat, ja klar, da ist was, wo ich nichts geführt habe. Also ich habe meine wissenschaftliche Ausbildung als einen Pol und die Erfahrung mit den Tastern auf der anderen Seite. Dazwischen ich und wusste nicht, in welche Richtung soll ich mich spielen. Ich habe einfach stur weitergemacht und nie, auch bis zur ersten Auswertung, gedacht, dass da irgendwas bei rauskommt. Ich erinnere mich noch an meinen Pulsschlag, als ich die Ergebnisse, als ich da Entbindung vorgenommen habe. Ne? Bei der Entbindung von der ersten Serie Simile Placebo habe ich gedacht, komm, jetzt guckst du dir an und dann ist endgültig, hast du dieses Thema aus dem Kopf, du hast alles gegeben und ist halt schief gegangen. Ja, das gibt's halt mal, ne? Macht ja nichts. Ne? Und dann sehe ich da mein Balkendiagramm und denke, was ist das denn? Puls bei den 65, die ich in Ruhe habe. Und dann habe ich den zweiten aufgemacht und da, erst da, nach 5 Jahren, ist der auf 90 hochgeschnellt. Ja, erst da habe ich eine Chance gesehen, verdammt nochmal, du kriegst genau das Balkendiagramm, das den Einfluss verrät. Jetzt kommt es drauf an, erst beim zweiten. Bis dahin habe ich zwar intensiv gearbeitet, wie ein Besessener gearbeitet, aber ohne innere Anteilnahme und ohne Erwartung. Die Leute sagen immer, es gibt ja diesen Spruch, du musst an das glauben, was du nimmst, dann wird das auch alles wahr. Ne? Ich habe einen Scheißdreck geglaubt, ich habe gar nichts geglaubt und habe dann erst mich vom Ergebnis überraschen lassen. Ne? Es ist nicht so, dass da Wunschdenken wahr geworden ist. Ich hatte den Wunsch, nee, ich habe noch nicht mal die Erwartung gehabt.
Ja. Super. Vielen Dank für das tolle Interview. Ich hoffe, dass wir viele Leute damit erreichen. Und eben wirklich einen nächsten Schritt machen, weil ich habe natürlich als Therapeut sofort den übernächsten Schritt im Kopf. Selbstverständlich, ne? Weil wenn man natürlich ein Messverfahren entwickeln könnte, was diese Pulsveränderung misst, ne? Dann ist man ja, wäre der logische übernächste Schritt, das dann nachher in die Praxen zu bringen, in irgendeiner Form und Weise. Also und damit die Homöopathie nicht nur natürlich zu belegen, sondern auch in einer gewissen Art und Weise auch nochmal voranzubringen. Sei es, dass ich wieder mehr, also zum Beispiel in meiner Homöopathie-Ausbildung gibt es das überhaupt nicht als Bestandteil. Ne? Mhm. Das ist ja auch mal ein interessanter Punkt für mich gewesen. Ich hatte bis dato davon wirklich nur ganz rudimentär gehört, gar nichts sozusagen gewusst. Wir haben das höchstens als Symptom über das Repertorium gekannt, ne? Pulsveränderungen, mhm. So, aber darüber hinaus war jetzt da nichts, ne? Das war ein Punkt, aber natürlich auch die Homöopathie natürlich dann im übernächsten Schritt damit eventuell auch noch präziser und damit verlässlicher und wirksamer zu machen als bisher, ist natürlich auch ein doppeltes Anliegen dann auch wieder für jeden Homöopathen. Ne? Mhm. Und sei es nur, dass man damit einen Anhaltspunkt bekommt, was man ja von mir aus dann mit dem eigenen Erfahrung nochmal überprüfen kann. Mhm. Oder dass, wie das in dem Video, glaube ich, gemacht worden ist, dass man erstmal sozusagen auf 3-4 Mittel eingrenzt und es dann zum Beispiel testen könnte mit so einen Sachen. Das ist natürlich jetzt so eine weite Zukunftsmusik, aber das ist etwas, wo mein Gehirn dann klar 2 Schritte noch weitergeht und denkt, das wäre natürlich in doppeltem Sinne revolutionär.
Ja.
Super, dann danke ich dir, wünsche dir ganz, ganz einen tollen Abend noch und habe mich sehr gefreut, mit dir darüber sprechen zu dürfen. An alle Zuhörer hoffe ich, ihr habt es auch genossen und seid jetzt wild darauf, die YouTube-Videos zu schauen, wo der Karl uns das wirklich ganz dezidiert, detailliert und Schritt für Schritt erklärt, was er da gemacht hat. Und auch gegen Ende eine sehr wunderbare Prise Humor präsentiert. Da will ich aber auch nichts vorweggreifen, es hat mich auch beim wiederholten Gucken sehr amüsiert. Und genau, wenn Fragen sind, dürft ihr mir gerne schreiben oder unter die Videos kommentieren. Und eben, wenn ihr dem Karl direkt über seine YouTube-Videos schreiben wollt, nochmal hier gesagt, einfach eingeben im YouTube C30 und sie wirken doch. Das sind 2 Teile. Da könnt ihr die Videos schauen. Und grundsätzlich ist der 2. Teil der, wo nachher die Ergebnisse präsentiert werden, wo im 1. die Versuchsanordnung gemacht wird. Danke, Karl. Noch ganz einen schönen Abend und vielleicht kreuzen sich unsere Wege ja nochmal.
Wäre schön. Ciao. Ja, vielen Dank für das Interview.
Diese Episode ist entstanden mit freundlicher Unterstützung der Firma Omida AG. Die von Hand potenzierten homöopathischen Einzelmittel werden seit 1946 in der Schweiz produziert und sind in vielen verschiedenen Potenzen und Größen erhältlich. Diese Einzelmittel sowie verschiedene praktische Taschenapotheken für Mensch und Tier sind innerhalb 24 Stunden lieferbar und können von Fachpersonen oder Drogerien und Apotheken in der ganzen Schweiz bezogen werden. Ein großer Dank an die Omida AG für die Unterstützung dieser Episode. Wenn dir diese Episode gefallen hat und du den Podcast auch unterstützen möchtest, freue ich mich, wenn du ihn persönlich weiterempfiehlst und so auch anderen ermöglichst, sich über diese wunderbare Heilmethode kostenlos zu informieren. Außerdem kannst du jederzeit als Interviewpartnerin oder Gastrednerin deine Erfahrungen als Patientin oder Therapeutin in den Podcast mit einbringen. Oder deine Wunschthemen an mich schicken, damit es auch über dein Thema bald eine Episode gibt. Es würde mich auch wahnsinnig freuen, wenn du den Podcast finanziell unterstützen würdest. Zum Beispiel ab 1 Euro oder 1 Schweizer Franken pro Monat auf Patreon oder via PayPal. Falls du Student oder Therapeut bist, dann lade ich dich auch herzlich ein in die regelmäßig stattfindende Online-Lerngruppe. Dort kannst du tiefgehende Fachfragen zum Thema Homöopathie mit mir und anderen Therapeuten besprechen und bekommst praktische Hilfe zu deinen Fällen in der Praxis. Jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag und eine starke Lebenskraft. Bis bald.